Das ist eine ganz klare asymmetrische Beziehung.
Man muss die zum Freund nehmen, die man kriegt. Ne?
Während auf der chinesischen Seite ist die Rolle Russlands, naja, wie soll ich sagen, relativ bescheiden.
Aber beim Gaspreis müsste Russland die Hosen ganz runterlassen, nicht?
Selbst, dass wenn es zu einer Verbesserung, zu einem Tauwetter sozusagen in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland kommt, was nicht auszuschließen ist, dann kann auch die europäische Industrie einen großen Teil der Verluste wieder rückgängig machen auf dem russischen Markt.
Also der russische Automarkt gehört den Chinesen, kann man
ja sagen. Ja, das kann man jetzt sagen.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 9. In den Fängen der Chinesen. Ist Russlands Wirtschaft für Europa endgültig verloren? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 9. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen finden viele bemerkenswerte Phänomene in der russischen Wirtschaft statt. Einige haben wir in den vergangenen Folgen herausgearbeitet, beispielsweise die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft, das Funktionieren der Kriegswirtschaft oder die hohe Inflation, auch die gefährlich hohen Leitzinsen oder die rasant schrumpfende Bevölkerung. Heute, knapp 3 Jahre nach Beginn des Krieges, wollen wir uns einmal ansehen, wie sehr die Russen und ihre Wirtschaft sich bereits vom Westen, sprich insbesondere von Europa, abgewendet und in einem Radikalschwenk, würde ich sagen, China zugewendet haben. Wobei das Wort zuwenden wahrscheinlich sogar etwas zu schwach ist. Man müsste eher sagen, sich China ausgeliefert haben, aber das werden wir jetzt noch diskutieren. Die Frage ist, wo wird das am meisten sichtbar? Wo haben die Russen vielleicht schon einen chinesischen Lifestyle angenommen, nachdem sie zuvor eigentlich ja an Europa orientiert waren und sich nach Europa ausgerichtet haben? Ist der ganze Schwenk Richtung China eine Liebesheirat oder eher eine Vernunftehe? Und wären die Russen unter anderen Umständen vielleicht wieder bereit, schnell in Europa einzukaufen, die russischen Konsumenten, und sich wieder von China abzuwenden? Oder hat Europa sie gänzlich verloren an China? Herr Astrow, Herr Wladislaw Inozemtsev, ein russischstämmiger Ökonom und Mitgründer des Zentrums für Analysen und Strategien in Europa, hat mir dieser Tage im Gespräch gesagt, einen Schwenk der Konsumenten in dieser Geschwindigkeit hat es noch nie gegeben. Sie als gebürtiger Russe, sagen Sie, hätten Sie sich, sagen wir, vor 10 Jahren oder besser gesagt vor 3 Jahren, vor Beginn des Ukraine-Kriegs, vorstellen können, dass sich eine Wirtschaft, insbesondere eben die Außenwirtschaft eines Landes, so schnell umorientiert zu einem anderen Land hin, von Europa nach China?
Also für mich war das auch schwer vorstellbar, muss ich sagen. Aber ich möchte das vielleicht ein bisschen anders formulieren. Es geht nicht darum, dass sich die Präferenzen der Konsumenten geändert haben. Ja? Es geht um die exogenen Schocks. Ja? Es ging um den Krieg, es ging um die Sanktionen. Die haben es natürlich viel schwieriger gemacht, für die Russen zu westlichen Waren zu kommen, und auch der Rückzug einiger westlichen Firmen. So, das hat alles dazu gebracht, dass die Russen praktisch oder viele Russen keinen anderen Weg hatten. Also sie hatten keine Alternative, sie mussten sich den chinesischen Waren zuwenden. Also so gesehen kann man das nicht so sagen, das war kein freiwilliger Schwenk, das war eher erzwungen.
Zu den Zahlen dazu als Hintergrund. Vor dem Krieg war ja Europa der wichtigste, also ich rede von der EU insbesondere, der wichtigste Handelspartner der Russen. In den besten Zeiten mehr als die Hälfte des russischen Außenhandelsvolumens deckte Europa ab. Als die Firmen weggingen, wie Sie schon erwähnt haben, oder viele Firmen weggingen, war es so, dass sich dort wie da natürlich die Lücken auftaten. Und jetzt war es so, dass das gedreht hat, wie wir schon erwähnt haben, und das bilaterale Außenhandelsvolumen Russlands mit China hat sich zwischen 2020, das war noch vor dem Krieg, bis 2023 allein verdoppelt. In den ersten 11 Monaten 2024 betrug das bilaterale Handelsvolumen 222 Milliarden Dollar. Wie interpretieren Sie diese Zahlen? Ich würde vorschlagen, vielleicht können wir es aufdröseln nach Importentwicklung und Exportentwicklung, denn das sind ja nicht Dynamiken, die sich nicht ganz gleich decken. Ja? Vielleicht, wie interpretieren Sie die Zahlen?
Naja, bei den Exporten geht es vor allem um die Umorientierung von Energieexporten in erster Linie, weil die Energie, also Öl, Gas, Kohle, das ist das wichtigste Exportgut Russlands, bekanntlich. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Ja? Und ein Großteil von diesen Exporten ging früher nach Europa, ja, in die EU. Nun ist es so, dass, wie wir wissen, seit Dezember 2022 gibt es ein Importembargo für russisches Öl in der EU, ja, für Rohöl, und seit Februar 2023 ein Importembargo für russische Ölprodukte. Das heißt, Russland war praktisch gezwungen, seine Ölexporte Richtung Asien umzuleiten. Ja? Und ein Großteil davon geht Richtung China, aber auch Indien. Also da würde ich sagen, Indien und China, das sind mit Abstand die zwei wichtigsten Abnehmerländer vom russischen Öl geworden. Es geht natürlich auch darum, dass jetzt zum Beispiel Europa kauft mehr Ölprodukte aus Indien, und diese Ölprodukte stammen ursprünglich vom russischen Rohöl.
Das ist noch ein neues Phänomen.
Das ist eine Nebenbemerkung. Das heißt, bei den Exporten ging es vor allem darum. Ja, es ging vor allem um Energie. Bei den Importen, das ist eine gemischte Geschichte. Ja, das sind zwei Entwicklungen. Das eine, das sind die Reexporte westlicher Güter über Drittländer. Ja, das heißt, dadurch, dass zum Beispiel die sanktionierten Güter nicht mehr direkt von der EU nach Russland exportiert werden dürfen, ja, gelangen viele von ihnen über Umwege nach Russland.
Ja. Illegal, nicht?
Naja, aus russischer Sicht ist es legal.
Aus russischer.
Und ob es legal ist oder nicht, weil das ist auch so fraglich, weil zum Beispiel, wenn ein europäisches Unternehmen Waren nach China oder Hongkong oder meinetwegen in die Türkei exportiert, dann ist es ja vollkommen egal, was dann die Chinesen oder die Türken damit weitermachen.
Und Sanktionsexperten sagen, im Grunde genommen müssen sie die Lieferkette sehr wohl berücksichtigen und sicherstellen, dass das nicht weiter exportiert.
Ja.
Aber gut, wollen wir da jetzt nicht.
Also jedenfalls, die Tatsache ist, dass also ein Großteil der sanktionierten Güter gelangt nach Russland über China und Hongkong. Und speziell auch die militärisch relevanten Güter. Und ich habe so eine Schätzung gelesen, dass 70% aller Inputs, die für die russische Rüstungsindustrie wichtig sind, wie zum Beispiel Halbleiter und andere Inputs, die gelangen über China und Hongkong. Das heißt, speziell in diesem Segment spielt China eine sehr große Rolle. Das ist das eine.
Als Transitland.
Als Transitland, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das eine. Und das zweite, es geht auch um die wirklich chinesische Produkte, also chinesische Waren, die vermehrt auf dem russischen Markt Absatz finden. Ja? Und da geht es auch um eine breite Palette von Waren und in erster Linie über Autos. Es geht um Autos, ja, aber dazu kommen wir noch.
Also diese zwei Punkte.
Ja.
Und hier lässt sich ja sehen, dass gerade in den letzten 2-3 Jahren die Entwicklung des Imports aus China nach Russland weitaus dynamischer war als die Exportentwicklung aus Russland nach China. Ja? Und hier noch eine Anmerkung. Als die EU noch der größte Handelspartner war der Russen, hatten die Russen weitaus mehr exportiert, als sie importiert hatten aus der EU. Sie hatten einen bedeutenden Handelsbilanzüberschuss immer. Und das ist zum Beispiel bei den Chinesen jetzt nicht mehr der Fall, weil die Chinesen ganz aggressiv in diese Lücken vorstoßen und aggressiv nach Russland exportieren. Deswegen schaffen die Russen keinen besonders nennenswerten Handelsüberschuss mehr, nicht mit China.
Das stimmt. Auch insgesamt ist der Handelsüberschuss Russlands schon etwas gesunken. Natürlich, momentan sieht die Lage so aus, dass China zumindest in gewissen Segmenten die EU bzw. die westlichen Länder ersetzt hat. Ja, weil mittlerweile ist China eigentlich technologisch weiterentwickelt als Russland. Ja, das war früher nicht der Fall, das war umgekehrt. Aber mittlerweile ist es so, dass praktisch, wenn Russland an neue Technologien kommen möchte, dann gibt es oft keine andere Wahl, als sie aus China zu importieren.
Sie haben schon angedeutet, China ist jetzt technologisch vor Russland, das war nicht immer so. Und überhaupt, wenn wir etwas in die Geschichte zurückblicken, ist ja das Verhältnis zwischen Russland und China alles andere als glatt gelaufen, sondern de facto historisch schwer belastet. Das begann schon mit der russischen Expansion Richtung Osten hin, wo die Chinesen die Russen als imperialistische Aggressoren wahrgenommen haben. Eine erste Entspannung kam ja erst rein mit den Kommunisten, also circa vor 100 Jahren. Aber auch da, nach Stalin, gab es wieder einen Bruch und die Russen haben die Chinesen immer als Senior, von ihrer Warte aus waren sie der Seniorpartner und die Chinesen der Juniorpartner, sozusagen das rückständigere Land, das sich Technologie aus Russland erwartet hat, Investitionen und so weiter, Entwicklung. Und dann gibt es noch ein zweites Moment, das habe ich vorher erwähnt, dass die Russen ja gerade in den letzten 30 Jahren immens stark nach Europa ausgerichtet waren. Das spiegelte sich in der Handelstendenz, ja, aber nicht nur dort, in der Lebensgestaltung und überall war Europa der Orientierungspunkt, wo man sich eigentlich hinentwickeln wollte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und jetzt dieser schnelle Schwenk, jetzt sagen Sie, Herr Astrow, das Zusammenrücken der Russen mit den Chinesen, ist das eine Liebesheirat, wie ich es bezeichne, oder, wie man es auch nennen könnte, andererseits eine Vernunftehe? Wie nehmen die Russen die Chinesen wirklich wahr?
Also ich würde sagen, das ist vor allem eine Notwendigkeit. Das heißt, das ist eine Vernunft. Ja, ich habe schon angedeutet, es kam wirklich plötzlich zu einem Abbruch der oder viele Handelsverflechtungen und Investitionsverflechtungen zwischen Russland und dem Westen. Russland möchte Isolation, also wirtschaftliche Isolation, so weit wie möglich vermeiden. Und für Russland gibt es gar nicht so viele Optionen. Also wenn nicht der Westen, also Russland braucht den Westen für Technologien. Also nicht so sehr Kapital hat, also Geld hat Russland eh genug. Aber vor allem es geht um die Technologien. Und so viele Alternativen gibt es auch nicht. Ja? Das heißt, wenn nicht der Westen, wenn nicht die EU, nicht die USA, nicht Großbritannien und nicht Japan, dann bleiben nicht so viele Alternativen.
Das heißt, man muss die zum Freund nehmen, die man kriegt. Ne?
Ja, genau. Und China ist praktisch die einzige Möglichkeit. Natürlich, Russland versucht auch Kontakte zu anderen Teilen der Welt zu knüpfen, mit dem Mittleren Osten, mit Lateinamerika, zum Teil sogar mit Afrika. Aber das sind... Man kann nicht sagen, dass diese Länder wirklich den Westen im Punkt der Technologien ersetzen können. Ja, das heißt, da ist China praktisch die einzige Alternative. Und für Russland ist es, ja, Sie haben richtig gesagt, also Russland hat sich China ausgeliefert. Ja, Russland hat nicht viel Wahl. Ja, nicht viel Alternative. Sie haben angedeutet, ja, es gab historisch, natürlich, die Geschichte ist nicht wolkenlos, würde ich sagen, also die Geschichte der russisch-chinesischen Beziehungen. Aber momentan ist es ist nicht nur wirtschaftlich so, dass Russland an China sehr stark oder sehr stark von China abhängig geworden ist. Es geht natürlich auch um diese geopolitischen Spiele. Ja, das heißt, Russland und China haben momentan sozusagen einen gemeinsamen Feind. Ja. Und das ist vor allem für China sehr wichtig, ja, weil China braucht auch eine Achse, eine internationale Achse, um gegen den Westen sozusagen Druck zu halten.
Kehren wir trotzdem zur Wirtschaft zurück, weil ich vorher angedeutet habe, wie sehr die Russen bereits die ja vorher einen europäischen Lebensstil angestrebt haben. Was heißt die Russen? Das war trotzdem nur ein gewisser Teil der Russen, die auch ins Ausland gefahren sind. Aber trotzdem, das sickert ja durch den Handel immer mehr durch. Und wie sehr kann man sagen, dass sie jetzt bereits einen chinesischen Lebensstil annehmen? Beziehungsweise in welchen Sektoren? Gehen wir ins Detail rein, was den Außenhandel betrifft. Soweit ich sehe, und Sie haben es erwähnt, ist der Autosektor das markanteste Beispiel, wo diese Hinwendung zu China stattgefunden hat. Können Sie das näher erklären?
Naja, es war früher so, die Autoindustrie war eine der wenigen Branchen in Russland, die praktisch vollständig in ausländischen Händen waren. Ja, das heißt, fast alle westlichen Firmen, westliche Autoproduzenten, BMW, Volkswagen, Renault, auch die Japaner, Toyota, Nissan und so weiter und so weiter, alle hatten Hyundai, also die südkoreanische Hyundai, sie hatten alle Fabriken in Russland. Ja, aufgrund dessen, dass Russland bewusst eine Politik betrieben hat, eine sehr protektionistische Wirtschaftspolitik in Bezug auf die Autoimporte, das hat die westlichen und japanischen und südkoreanischen Produzenten dazu veranlasst, zumindest einen Teil ihrer Produktion in Russland zu lokalisieren, sozusagen.
Also sie wurden einfach gezwungen, das zu machen.
Sie wurden gezwungen, genau, weil sie waren am russischen Markt interessiert. Ja, das ist immerhin, das ist ein großes Land und das war auch lange Zeit war das ein schnell wachsendes Land wirtschaftlich gesehen. Das heißt, sie waren daran interessiert, eigene Produktionsstätten in Russland zu gründen. Und das haben sie auch getan. Ja, das heißt, diese Autoproduzenten, sie haben in Russland für den russischen Markt produziert, vor allem. Ja. Das war bis zum Krieg. Jetzt mit dem Krieg und mit den Sanktionen haben praktisch alle westlichen Autoproduzenten gesagt, wir verlassen Russland. Ja, also sie haben ihre Fabriken geschlossen. Und es ist eine Lücke, es ist eine riesige Lücke entstanden. Ja, und diese Lücke wurde sehr rasch von chinesischen Produzenten aufgefüllt, also von den chinesischen Importen, also von den Importen aus China. Ja, es ist nicht so, dass diese Fabriken von den Chinesen, von den chinesischen Investoren übernommen wurden. So war das nicht, also im Großen und Ganzen zumindest. Aber Russland hat angefangen, im großen Stil chinesische Autos zu importieren. Ja, und mittlerweile machen die chinesischen Autos mehr als die Hälfte aller in Russland, von allen in Russland verkauften Autos aus.
Die Neuwagen, ja?
Die Neuwagen, genau, die Neuwagen.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist so, das war eine klare Erfolgsgeschichte für China, natürlich für die chinesischen Autoproduzenten. Und das ist praktisch, das ist dieses Geschenk wurde sozusagen, dieses Geschenk an die chinesischen Produzenten wurde vom Himmel gefallen. Ja, sie mussten nicht sehr viel dafür machen, sie mussten nur die neu entstandenen Lücken auffüllen.
Es gibt Beobachter, die sagen, dass die Chinesen den russischen Automarkt sogar als Testfeld dafür sehen, wie sie in Zukunft auf den globalen Markt expandieren werden.
Ja, vielleicht, aber vielleicht sollte man auch nicht zu viel hineininterpretieren, weil in Russland gibt's, also sie haben ja kaum Konkurrenz in Russland. Ja, sie haben, also es gibt auch russische Produzenten, also vor allem die Lada, ja, das ist bekanntlich. Aber das ist praktisch der einzige Konkurrent momentan. Ja, und das ist vielleicht auch nicht wirklich ein Konkurrent. Das ist, aber auf dem Weltmarkt natürlich sind die Chinesen Konkurrenz ausgesetzt. Ich meine, sie stehen sehr gut da. Ja, und wir sehen zum Beispiel, dass die deutsche Autoindustrie auch deswegen Probleme hat, weil es mehr chinesische Konkurrenz gibt. Ja.
Also der russische Automarkt gehört den Chinesen, kann man
ja
sagen.
Ja, das kann man jetzt sagen. Ja.
Also dort kann man sagen, dass auch eine Disruption stattgefunden hat, was ja in anderen Warensegmenten nicht unbedingt so der Fall war. Man muss ja sagen, dass sehr wohl vor dem Krieg auch schon die Russen massiv in China eingekauft haben, billigere chinesische Ware. Und hier kann man sagen, seit dem Krieg gab es einfach eine graduelle Weiterentwicklung. Zwar eine beschleunigte, oder? Aber eine graduelle Weiterentwicklung. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass sogar chinesisches Bier bereits in Russland verkauft wird. Zwar noch keinen nennenswerten Marktanteil, aber ich habe gehört, Stimmen jetzt von Bekannten in Russland, schmeckt nicht schlecht. Auch die Flaschengröße ist größer, was auch sehr angenehm ist, hat mir einer gesagt. Was mich mehr interessiert, das Problem, das die russische Wirtschaft hat aufgrund der Sanktionen, ist ja der Technologietransfer. Das heißt, obwohl westliche Hochtechnologie, sagen wir Halbleiter und Chips, nach wie vor über Umwege, unter anderem über China nach Russland gelangen, wird das hier immer restriktiver seitens der westlichen Staaten, USA und Europa. Und hier steht die Frage im Raum, können die Chinesen von sich aus diese Lücke auch auffüllen, denn diese Sanktion ist ja, wie Sie es mal genannt haben, ein schleichendes Gift, was die Entwicklung der russischen Wirtschaft vehement behindern wird, mittelfristig, sicher langfristig. Können die Chinesen in den Hochtechnologie-Sektor so stark reinkommen und hier den Westen ersetzen oder nicht?
Momentan, also meine Einschätzung wäre, dass momentan kann das China nur teilweise machen. Das heißt, manche Technologien können ersetzt werden und andere wiederum nicht. Also die fortgeschrittenen Halbleiter zum Beispiel produziert China selber nicht. Ja, die kommen aus, ja, die kommen aus den USA, aus Taiwan auch vor allem. Ja, und Taiwan ist ja bekanntlich de facto nicht China. Zum Beispiel, oder zum Beispiel, Russland braucht auch westliche Technologie für die Flüssiggasproduktion. Ja, und diese Technologie kann auch nicht aus China kommen. Also momentan kann China nur teilweise den Wegfall der westlichen Technologien kompensieren, aber man darf nicht vergessen, China entwickelt sich sehr, sehr schnell, ja, auch technologisch. Ja. Und China kommt zu neuen Technologien, also vielleicht viel schneller, als man sich vorstellen könnte. Das heißt, es kann sein, dass bereits in ein paar Jahren, dass es in 5 Jahren sich das wieder drehen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass, es kann sein, dass in 5 Jahren oder ich weiß nicht, in 10 Jahren wird China durchaus in derselben Liga spielen können, wie zum Beispiel die USA oder Europa. Und dann ist das natürlich eine andere Nummer, auch für Russland. Ja. Es kann sein, dass dann Russland überhaupt keine Nachteile mehr hat durch die fehlende Kooperation mit dem Westen. Weil Russland wird dann in der Lage sein, alles, was es braucht, aus China zu importieren.
Billig werden sie es nicht kriegen. Die Chinesen werden den Preis dafür bleiben. Ne?
Naja, es ist ja billig. Ja, also wir hatten so ein Projekt und unser Projektpartner hat auch angeschaut, auch in diese, zum Beispiel inwieweit zum Beispiel die Importe nach Russland, also die jetzt großteils aus China kommen, ob sie billiger sind oder nicht. Ja, sie sind schon billiger, also als die westlichen Produkte. Allerdings, wenn man die Differenzen in der Qualität berücksichtigt, also sind die Produkte nicht billiger geworden. Ja? Aber ja, mit der Zeit wird sich das wahrscheinlich ändern und ich schätze mal, ja, es kann schon sein, dass China auch durchaus in der Lage sein wird, seine Monopolstellung auf dem russischen Markt auszunutzen.
Sie haben es vorhin schon beim Automarkt angedeutet, die Chinesen exportieren, was das Zeug hält, nach Russland, aber sie investieren nicht oder sie investieren kaum. Jetzt gibt es unterschiedliche Interpretationen dafür. Zum Beispiel ist zu hören, weil sie dem russischen Investitionsklima nicht trauen und die Chinesen eigentlich vorsichtiger sind, als die Europäer es waren. Oder dass der Markt für sie doch zu klein ist, um dort zu produzieren. Dass Russland als Billigproduktionsland für einen Reexport von Waren auch nicht in Frage kommt. Oder es ist zu hören, dass den Chinesen ganz einfach auch die Erfahrung fehlt mit den Russen und dass die Russen die Chinesen nicht kennen. Und auch von russischer Seite lässt sich beobachten, dass dort, wo wahrscheinlich die Chinesen am liebsten rein wollten, wäre vielleicht Rohstofflagerstätten, Rohstoffproduktionsstätten, wirklich auch nicht zugelassen werden. Da haben wieder die Russen eher Angst vor den Chinesen, so der Eindruck zumindest. Unterm Strich, Faktum ist, dass die Chinesen nicht investieren in Russland, so gut wie nicht investieren in Russland und Russland eigentlich Investitionen dringend bräuchte. Wie interpretieren Sie das?
Ich glaube, fast alle diese Faktoren, die Sie aufgezählt haben, die spielen eine gewisse Rolle. Ja? Aber man muss sagen, grundsätzlich war das so, dass selbst vor dem Krieg, also in den letzten 3 Jahrzehnten, war das russische Wirtschaftsmodell nicht so sehr oder hat das russische Wirtschaftsmodell nicht in einem großen Maß auf ausländischen Investitionen basiert.
Es war mehr ölpreisgetrieben, ne?
Ja, wenn wir uns zum Beispiel das Ausmaß an ausländischen Direktinvestitionen pro Kopf anschauen, da war Russland immer ein Schlusslicht in Europa. Okay, es gibt Länder, wo es noch schlimmer war, zum Beispiel die Ukraine und, ja, und manche Balkanländer, aber ja, verglichen zum Beispiel mit Tschechien oder Estland oder Ungarn, also das ist überhaupt kein Vergleich. Ja. Also Russland hat auch viel weniger Direktinvestitionen aus dem Westen angelockt als diese Länder, also die mitteleuropäischen Länder zum Beispiel. Ja.
Aber immerhin, die westlichen kamen. Zwar reduziert im Ausmaß, aber sie wagten sich vor, kann man es auch so nennen, und sie bauten eine gewisse Vertrauensbasis auch auf und gingen doch in den Markt auch mit Investitionen.
Ja, zu einem gewissen, ja, es gab Also ich habe zum Beispiel dieses Beispiel von der Autoindustrie angeführt. Ja, das war zum Beispiel ein klarer Fall, wo die westlichen Investoren sehr, sehr wohl da waren. Und ja, das war zum Beispiel ein Fall, wo wirklich die ausländischen Direktinvestitionen eine große Rolle gespielt haben. Aber im Großen und Ganzen, man konnte schon sehen, schon in den letzten Jahrzehnten gab es eine gewisse Skepsis auf der russischen Seite gegenüber den westlichen oder überhaupt gegenüber den ausländischen Investitionen. Es gab zum Beispiel 2008 wurde so das bekannt Gesetz über die sogenannten strategischen Sektoren der russischen Wirtschaft verabschiedet. Und da waren 42 Sektoren aufgelistet, wo die ausländisches Eigentum ausdrücklich begrenzt wurde. Ja? Und da ging es nicht nur um die wirklichen strategischen Sektoren wie Energie oder Banken oder natürlich auch die Rüstungsindustrie. Da gab es auch alles mögliche, Medien und Fischerei und so weiter und so weiter. Also man konnte ganz klar sehen, das heißt schon im Jahre 2008 gab es eine gewisse Skepsis gegenüber den ausländischen Investoren. Die Russen haben versucht, nicht zu viel Einfluss vom ausländischen Kapital zuzulassen. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es derzeit immer noch der Fall ist. Also derzeit ist es natürlich vor allem gegenüber den chinesischen Investoren oder gegenüber den potenziellen chinesischen Investoren relevant. Und von der chinesischen Seite, ich glaube, der Hauptgrund ist ganz einfach. Ja, solange die Chinesen ihre Produkte problemlos auf dem russischen Markt absetzen können, brauchen sie nicht in Russland zu investieren. Ja, also zum Beispiel, also die Chinesen können jetzt ohne Probleme ihre Autos nach Russland verkaufen. Ja? Warum? Weil auch die russischen Zölle für chinesische Autos immer noch verkraftbar sind. Natürlich, wenn die Russen sich dafür entscheiden, diese Zollbarrieren weiter aufzubauen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es zu einer ähnlichen Entwicklung kommen könnte, wie früher bei den westlichen Autos. Ja? Wenn es zum Beispiel, wenn die Zölle dann so hoch werden, dass es für die chinesischen Produzenten nicht mehr auszahlt, nach Russland zu exportieren, dann werden sie auch gezwungen sein, in Russland zu produzieren für den russischen Automarkt. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es durchaus der Fall sein kann. Also der russische Markt ist immerhin nicht so klein. Ja? Und wenn es für Volkswagen oder für Toyota profitabel war, in Russland auch eine Fabrik aufzubauen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es genauso für die Chinesen vorteilhaft
sein wird. Also wahrscheinlich nicht in den nächsten paar Jahren, da ist das Ganze ja für die Chinesen noch ein Schlaraffenland.
Ja, genau. Ich glaube, es geht wirklich um die nächsten 15 Jahre. Oder, ja.
In diesem Zusammenhang ein Zitat von Herrn Igor Lipsitz, mit dem ich vor einiger Zeit gesprochen habe. Das ist der Co-Gründer der Moskauer Higher School of Economics. Und der sagte, was die Investitionen aus China betrifft, wozu sollen die Chinesen in Russland investieren? Sie bekommen das Land mehr oder weniger oder die Wirtschaft auch so von den Russen selbst quasi auf dem Tablett serviert. Und er zieht einen Vergleich beispielsweise mit Afrika, wo er sagt, dass die Chinesen in Afrika eine Konkurrenz haben von den USA und teilweise von den Europäern, nicht so stark, glaube ich, von den Europäern, und dort ja auch tatsächlich investieren müssen, beziehungsweise die Eliten sich geneigt machen, sich gewogen machen müssen und dort Geld investieren müssen. In Russland brauchen sie es nicht, in Russland kriegen sie es auf dem Tablett serviert. Etwas flapsig vielleicht formuliert, aber stimmt's?
Ich glaube, dass es ist schon etwas daran an dieser Formulierung. Es ist also das ja. Also ich habe gesagt, ja, Russland wurde praktisch gezwungen, sich an China sich auszuliefern, und die Chinesen nehmen es gerne an. Ja, man muss auch bedenken, dass die jetzigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und China sind sehr asymmetrisch. Also für Russland, also macht China circa die Hälfte des gesamten Außenhandelsvolumens aus, die Hälfte. Ja. Und auf der Importseite ist die Abhängigkeit noch größer. Also 60-70% aller russischen Importe kommen alleine aus China. Ja. Während auf der chinesischen Seite ist die Rolle Russlands, naja, wie soll ich sagen, relativ bescheiden. Also nur 4% des chinesischen Außenhandels entfallen auf Russland. Das heißt, das ist klar, das ist eine ganz klare asymmetrische Beziehung. Natürlich, das hängt auch damit zusammen, dass die chinesische Wirtschaft viel größer ist als die russische Wirtschaft. Aber das zeigt auch diese Asymmetrie. Das heißt, Russland ist zumindest in der jetzigen Situation, von China viel mehr abhängig als China von Russland. Also für China ist diese neue Situation, das ist angenehm, also wirtschaftlich natürlich. China profitiert von dieser Situation, diplomatisch vielleicht auch, ja, weil sie einen neuen Verbündeten haben. Aber es ist keine kritische Abhängigkeit, während für Russland ist es schon eine kritische Abhängigkeit, die sie jetzt von China haben.
In diesem Zusammenhang interessant ist vielleicht, wenn wir uns noch ansehen, wo überhaupt die Grenzen dieser neuen Annäherung und dieser Kooperation sind. Einmal abgesehen von den Investitionen. Ich habe jetzt einmal drei Punkte herausgefiltert. Da ist zum Beispiel sichtbar, dass in letzter Zeit die Chinesen stärker auf den internationalen Metallurgiemarkt gehen und hier tatsächlich die Russen treffen und den russischen Exporteuren auf den globalen Markt das Wasser abzugraben beginnen. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist, dass tatsächlich der russische Geheimdienst, wie es aussieht, sehr stark mit Spionage kämpft, was Industriespionage offenbar auch betrifft und russische Wissenschaftler, die für die Chinesen arbeiten. Also zumindest im Jahr 2023, wenn ich es richtig angesehen habe, die meisten Spionagefälle, Industriespionagefälle waren in China. So gesehen ist China in diesem Fall nicht ein freundliches Land, ein freundschaftlich gesinntes, sondern eigentlich ein feindlich gesinntes, weil es russisches Know-how auch absaugen will. Ja. Und ein dritter Punkt ist, und ich glaube, da wird es vielleicht am meisten sichtbar, die Grenzen dieser Kooperation auf dem Gassektor. Denn die Russen hätten wahnsinnig gern, weil sie in Europa Gazprom, speziell das Pipeline-Gas, das von Gazprom kam, ist ja auf eine geringe Menge inzwischen reduziert. Seit Neujahr ist ja auch der Transit durch die Ukraine gestoppt, weshalb russisches Pipeline-Gas nur noch über die Türkei nach Europa fließen kann und da wird ja Balkan wird versorgt, aber sehr reduziert. Deswegen brauchen die Russen natürlich einen Ersatzmarkt. Zum Teil ist er mit China schon vor Jahren geschaffen worden, mit einer Pipeline. Die ist noch nicht zur vollen Kapazität gefüllt. Im vergangenen Jahr in etwa 31 Milliarden Kubikmeter sind nach China geflossen. Insgesamt soll das auf 48 steigen. Das wären die bestehenden Pipelines. Jetzt aber wollen die Russen eine zweite Pipeline bauen und die Chinesen geben kein grünes Licht. Die Financial Times, glaube ich, war es, die von Insidern herausgefunden hat, dass die Chinesen sich nicht prinzipiell vielleicht dagegen wehren, aber beim Preis gerne einen innerrussischen Preis hätten, was nichts anderes heißt, dass der russische Steuerzahler den Chinesen das Gas bezahlt, das sie liefern, denn der innerrussische Preis ist vehement um einiges billiger als natürlich der Exportpreis. Was sagen Sie dazu, zu diesen Grenzen der Kooperation? Denn sie sind schon auch augenfällig.
Ja, das sind die wirklichen Grenzen. Ich möchte allerdings vielleicht erwähnen, weil Sie haben angesprochen, diesen zweiten Punkt mit der Industriespionage und so weiter, dass diese Fälle, die vermeintlich vom russischen Geheimdienst aufgedeckt wurden, ich würde vielleicht auch nicht hundertprozentig alles glauben, was Sie sagen, weil...
Was ich sage oder der Geheimdienst?
Was der Geheimdienst sagt. Ja, Sie haben ja nur die Statistik vom Geheimdienst zitiert. Das stimmt, ja. Also da muss man nicht alles so ernst nehmen, weil ja, es gibt, manchmal übertreiben sie auch, wie soll ich sagen. Beim Gasthema, ja, das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem, das ist auch ein großes Problem für Gazprom, also für die russische Gasindustrie, weil erstens geht es um Mengen. Also selbst wenn es zu dieser Pipeline kommt, selbst wenn diese Pipeline, die Sie erwähnt haben, gebaut wird, trotzdem wird China nicht so viel abnehmen können, wie Gazprom früher nach Europa exportiert hat. Ja, das ist das eine. Mengenmäßig ist es weniger.
Weil China auch ganz starke andere Lieferanten genau, aufgebaut hat.
Genau,
nicht?
Genau. Das zweite ist, das sind die Preise, das haben Sie richtig gesagt. Ja, China versucht seine Marktstellung unter den derzeitigen Umständen auszunutzen und ist nicht und wird wahrscheinlich nie bereit sein, die europäischen Preise an Russland zu zahlen. Also das Preisniveau wird viel
zahlen Sie schon jetzt nicht?
Das wird viel niedriger sein. Und wenn Sie sagen, ja, wenn es wirklich die innerrussischen Preise sind, dann ist es natürlich absolut unvorstellbar. Weil momentan ist es so, dass die Preise innerhalb von Russland, sie werden aus den Exporten subventioniert. Oder das war zumindest lange Zeit so. Das heißt, dann kommt die Pipeline wahrscheinlich gar nicht zustande, weil es sich für die Russen überhaupt nicht auszahlt. Ja, natürlich sind die, also es gibt schon, ja, es gibt jede Menge Probleme in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und China, aber ich glaube trotzdem, das wird nichts daran ändern, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit Russlands von China trotzdem stark bleiben wird in der absehbaren Zukunft.
Aber beim Gaspreis müsste Russland die Hosen ganz runterlassen, nicht? Das ist zumindest offensichtlich. Aber lassen Sie mich noch einen anderen Punkt aufgreifen, wo die Grenzen der Kooperation wirklich im Moment auch stark sichtbar werden. Denn Ende 2023 haben die Amerikaner mit Sekundärsanktionen, insbesondere gegen China bzw. Türkei und so weiter, alle Umgehungsländer angedroht, wenn sie militärisch verwertbare Güter nach Russland liefern. Und da scheint es inzwischen doch zu einer Overcompliance gekommen zu sein. Man sieht, dass bei den transnationalen Geldtransaktionen hier eine starke Einschränkung stattfindet. Die chinesischen Banken sind ungemein vorsichtig geworden. Das hört man von allen russischen Firmen. Ein russischer Banker hat gesagt, es haben sich in diesem System Blutgerinnsel gebildet. Das Geld geht nicht mehr durch. Hier wird der Handel massiv eingeschränkt. Was auffällig ist, warum reagieren die Chinesen so stark darauf? Ist es so, dass das Verhältnis zu den USA, den Chinesen, weitaus wichtiger ist als der Handel mit Russland?
Momentan ist es so. Natürlich, es ist nicht nur Abhängigkeit von den USA, es ist auch Abhängigkeit vom US-Dollar als internationales Zahlungsmittel. Ja. Aber das ist vor allem für die großen Firmen relevant. Das ist für die Firmen, für die chinesischen Firmen, die sowohl in Russland als auch in den USA wirtschaftliche Interessen haben, beziehungsweise Exposure zum US-Dollar haben. Sie haben angesprochen, das sind die wirklichen Probleme. Aber diese Probleme, es gibt auch Umwege, es gibt auch Wege, diese Probleme umzugehen. Ja, wir haben gesehen zum Beispiel, ja, am Anfang waren diese angedrohten Sekundärsanktionen der USA auf chinesische Firmen und vor allem auf die chinesischen Banken tatsächlich ein Problem. Mit der Zeit wurden teilweise Umwege gefunden, zum Beispiel indem die Zahlungen über die Drittländer abgewickelt wurden, zum Beispiel über die GUS-Länder in Zentralasien oder im Kaukasus zum Beispiel. Das heißt, im Endeffekt kann man schon die Möglichkeiten finden, auch diese angedrohten Sanktionen umzugehen. Der Nachteil ist natürlich, dass alle diese zusätzlichen Komplikationen, die machen die importierten Güter teurer. Und aus meiner Sicht ist es auch mit ein Grund, warum die Inflation in Russland doch relativ hoch ist, weil das geht auch darum, dass die importierten Güter nicht zuletzt aufgrund dieser angedrohten US-Sanktionen teurer werden. Ja? Aber trotzdem, ein Großteil der Produkte gelangt auf den russischen Markt.
Gut, es bleibt unterm Strich ein differenziertes Bild. Es ist nicht so, dass die russische Jugend nach China studieren geht bis dato, was sie vorher im Westen gemacht hat, insbesondere in London, sehr beliebt war. Es ist auch nicht so, glaube ich, dass die Russen massiv Immobilien in China kaufen, was sie vorher im Westen gemacht haben. Man sieht zumindest keine Tendenz in dieser Hinsicht. Andererseits, man hört, Russen lernen mehr Chinesisch, die Chinesischkurse sprießen aus dem Boden.
Absolut.
Sogar von Nannies, von Kindermädchen für Kleinkinder zu Hause werden immer mehr offenbar, ich glaube nicht, dass es ein großes Ausmaß schon ist, aber chinesische Nannies angeheuert. Putin selbst sagt, dass seine, ich glaube, Nachkommen oder wie er es nannte, die Jungen, ich weiß nicht, ob er Enkel meint oder sonst jemanden, auch schon Chinesisch lernen und offenbar recht frei sprechen, wie er das gesagt hat. Und beim Warenverkehr, das haben wir herausgearbeitet, da ist es so, dass tatsächlich diese Hinwendung nach China stattgefunden hat und diese Abwendung von Europa. Als letzte Frage an Sie. Hat Europa die Russen an China verloren? Oder sind die Russen, die russischen Firmen, so pragmatisch, dass sie unter anderen Vorzeichen sofort sich wieder zurückwenden, weil sie Europa doch für den höheren Standard halten, europäische Waren? Werden sie zurückkommen, die Konsumenten, oder sind sie gänzlich weg?
Ich glaube, es ist nicht irreversibel. Deshalb sagen wir, wenn morgen der Krieg vorbei ist, die Sanktionen vorbei sind, das geopolitische Klima wirklich sich stark verbessert zwischen dem Westen und Russland, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die viele europäischen Firmen wieder einen guten Absatzmarkt in Russland finden werden. Wenn zum Beispiel, wenn ein russischer Konsument, weil an den Präferenzen des russischen Konsumenten hat sich nicht so viel verändert. Also wenn ein durchschnittlicher Haushalt aus der Mittelklasse eine Wahl hätte, zum Beispiel zwischen einem Volkswagen und einem chinesischen Auto, zu einem vergleichbaren Preis, sagen wir, oder meinetwegen selbst, wenn der Volkswagen etwas teurer wird, dann kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass die Entscheidung zugunsten von Volkswagen fallen wird, um ein Beispiel zu geben. Ja. Natürlich in den Fällen, wo zum Beispiel die Infrastruktur eine sehr große Rolle spielt, wie zum Beispiel bei den Gasexporten, ja, das wird schwieriger sein. Wenn es wirklich dazu kommt, dass neue Pipelines in Richtung China gebaut werden, dann somit entstehen neue infrastrukturelle Verbindungen zwischen Russland und China. Und da wird es nicht so leicht sein, wieder zurück umorientieren. Das heißt, es wird nicht leicht sein für die Russen, dann wieder die Gasexporte zum Beispiel nach Europa zu umzuleiten. Bei den Ölexporten wird es einfacher sein natürlich. Das heißt, ich glaube nicht, dass es irreversibel ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass selbst, dass wenn es zu einer Verbesserung, zu einem Tauwetter sozusagen in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland kommt, was nicht auszuschließen ist, dann kann auch die europäische Industrie einen großen Teil der Verluste wieder rückgängig machen auf dem russischen Markt.
Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Folge unseres Podcasts angelangt. In 2 Wochen folgt der nächste wieder zu einem interessanten, bemerkenswerten Phänomen in der russischen Wirtschaft. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astrow und Eduard Steiner. Danke fürs Kommen, Herr Astrow.
Bitte gerne.
Bis zum nächsten Mal.